das Bild, was sie von sich geben, und das ist ja narzisstisch auch dann aufgebaut, aufgeladen, es schaffen, so überzeugend zu sein, dass die anderen Leute dann es ihnen ermöglichen, diese ja, Macht- und Kontrollspiele zu erlauben. Ja? Wir wollen ja mächtige und kontrollierende Menschen haben in diesem System ganz oben. Ich will ja als Mitarbeiter wissen, okay, der hat das im Griff und so. Ne? Also dann nehmen wir doch einen, der gerne Macht- und Kontrollspiele betreibt. Und wer ist das? Das sind narzisstische Psychopathen, die machen das gern.
Lieber Pablo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe der S&P Leader Talks.
Hallo, guten Morgen.
Und natürlich zuerst eine Riesengratulation zu deinem neuen Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir der neue Spiegel-Bestseller Hör auf mit der Selbstsabotage, unbewusste Narzissmusfallen erkennen und hinter sich lassen. Was mich im Vorfeld interessiert hat in Vorbereitung, wie wichtig das Thema Narzissmus geworden ist. Und du weißt ja vielleicht, bei Google kannst du über Trends checken, wie oft so ein Begriff gesucht wird. Und in der Tat, in den letzten 10 Jahren hat sich der Begriff verdreifacht, ja, im Suchverhalten. Aber in Deutschland, in den USA nicht.
Okay. Das ist ja sehr spannend.
Das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, das ist jetzt ein deutsches Phänomen. Wenn man auch den Erfolg deiner Bücher anschaut, kann man das nachvollziehen, dass du vielleicht vor allem in Deutschland und Schweiz sucht noch mehr nach Narzissmus als Deutschland, dass du vielleicht vor allem den deutschen Nerv getroffen hast. Kannst du das dir erklären?
Ja. Ich habe ja eine narzisstische Einordnung tatsächlich an der Stelle. Also als mein Buch 2020 rauskam, das erste, gestanden, ich bin ein Arschloch, da ist es, dass ich danach in mir selbst einen Google Alert eingerichtet habe. Und das wirklich hochging. Und es gab einen Peak nur, als Putin in der Ukraine einfiel. Dann war das nochmal höher, warum auch immer. Und dann, also der Trend ist wirklich so. Und ich weiß gar nicht, wie lange hast du denn deinen Check gemacht?
Seit 2004.
Wie weit zurück?
Weil ich habe jetzt von Anfang von Google das gemacht. Und in den USA und weltweit ist das eigentlich sehr, sehr stabil. Flat. Ich dachte auch mit Trump Wiederwahl, weil da war ja das Phänomen Narzissmus plötzlich ganz stark im Munde, aber vielleicht nicht in den USA. Ja.
Krass. Also ich finde, in Nerv getroffen zu haben, wenn ich zurückschaue. Also ich habe ja im ersten Buch geschrieben, dass ich mich gewundert habe, als Trump gewählt wurde, dass in der deutschen Medienlandschaft kein Tagesschausprecher und kein Heute-Journal-Moderator, da irgendwie kritisch drauf eingegangen ist, selbst mit das Thema Narzissmus irgendwie aufzugreifen, beziehungsweise diese Verhaltensweisen irgendwie, ohne dass man Narzissmus dazu sagt, aufzugreifen. Das wurde irgendwie gar nicht thematisiert und erst viel, viel später, so ein halbes Jahr später, 2 Jahre später, haben die angefangen, darüber seriöser, sag ich mal, zu berichten. Nicht nur narzisstisch, sondern auch psychopathisch, also so hochproblematisches Verhalten und so weiter, auch mit der ganzen sehr America First Politik. Aber ich hatte das sofort gefühlt irgendwie. Ich dachte, Alter, wenn da jetzt so jemand rankommt, und es gab in Amerika eine Bewegung, Duty to Warn, also die Pflicht zu warnen, wenn psychopathisches oder problematisches Verhalten auftritt, ist oder wenn ein selbstgefährdendes Verhalten oder ein selbstbeschädigendes oder fremdbeschädigendes Verhalten in der Psychiatrie, im psychiatrischen Kontext auftritt, dass man dann die Pflicht hat, als Arzt und Behandler das anzuzeigen. Ja, Duty to warn. Das gilt ja auch in Deutschland. Und es hat aber niemand irgendwie gewarnt, also jetzt mal so landläufig, gar nicht, sondern es ist einfach passiert.
Das zeigt auch, dass solche Menschen eine unglaubliche Anziehungskraft auf Massen haben. Ja. Und du hast ja schon Psychopath und Narzisst erwähnt. Vielleicht kannst du diese Triade, dunkle Triade, mit aufgreifen, um das alles einzuordnen. Und du hast sogar, glaube ich, immer wieder Sadismus dazu gepackt als viertes Element. Würdest du das vielleicht klassifizieren, damit man die
Abstammbasis hat? Genau, gerne. Ja, also vielleicht das Phänomen Narzissmus erst einmal grob einteilen in ein sozialpsychologisches, normalmenschliches, jeden Menschen betreffendes Phänomen. Das ist letztlich ein überhöhtes Interesse an sich selbst, ja, an eigenen Dingen und ein geringeres Interesse an dem anderen Menschen. Darin spielt eine geringere Neigung oder Interesse an Empathie für den anderen und eine Selbstüberhöhung rein. Der Glaube an die eigene Großartigkeit, der Glaube an und die Fantasien auch an die Einzigartigkeit, ein Anspruchsdenken, auch negative Affekte, also eher so eine Gespanntheit und Wut, das geht schon so ein bisschen rein in die Pathologie. Und was die vor allen Dingen haben, ist eben das ausnützende Verhalten. Das geht so ein bisschen rein in die Psychopathie. Ne? Also, dass Menschen benutzt werden für die eigenen Zwecke. Das wären so vielleicht so die Merkmale. Die Psychopathie als zweites Merkmal dieser dunklen Tetrade, der Viergestirn, ist die Psychopathie ist letztlich nach Rob Hare definiert. Das ist jetzt keine Diagnose, aber es ist so eine Neigung von Menschen, die sich psychopathisch verhalten. Ist einmal eine hohe Impulsivität. Das heißt, sie sind sehr kurzfristig im Denken, sehr daran interessiert, eigene Bedürfnisse sofort zu erfüllen und zu befriedigen. Und die zweite Strategie ist ein furchtloses manipulatives Verhalten. Das sind die zwei Boxen. Das ist also ein strategisch denkender Mensch, der sehr furchtlos ist, oder ein sehr impulsiv handelnder Mensch. Und je nachdem, was wir für einen psychopathischen Typus haben, landen die einen im Vorstand eines Unternehmens, weil sie gut strategisch denken können und furcht- und reuelos sind, oder im Gefängnis, weil sie zu impulsiv sind und dann zu Straftaten neigen und inkonsequent sind. Die dritte Kategorie der dunklen Tetrade ist der Machiavellismus. Das sind eigentlich ruhige, zurückgehaltene Menschen, die strategisch denken können. Machiavelli war ein italienischer gelehrter Politiker, der vor 500 Jahren so beobachtet hat, wie sich die Italiener so in Schlachten begeben und die Fürsten sich gegenseitig köpfen und so und gegenseitigen Häuser besetzen. Und da hat er so ein paar Strategien entwickelt. Eine zum Beispiel ist, man muss den Feind so schlagen, dass er zu keiner Rache mehr fähig ist. Ja, also das heißt, komplettes Gemetzel, um selber die Macht zu erhalten. Und übertragen auf Familie, heute heißt es.
Aber die komplette Familie genau,
alle, auslöschen. Genau, also komplette Familie auslöschen, um die Macht zu erhalten oder sich anzueignen. So, übertragen auf heute ist es natürlich jetzt nicht wortwörtlich gemeint, aber man muss, wenn man machiavellisch ist, so denken. Es hat auch Vorteile, so zu denken, weil man klug, vorausschauend plant. Das ist im Grunde genommen nichts Schlimmes, hat einen schlechten Ruf, wenn man strategisch harte Entscheidungen trifft. Und die vierte Kategorie ist der Sadismus. Das ist die Freude daran, andere zu quälen. So, also das lustvolle Erlebnis, den anderen zu erniedrigen, Spaß zu haben oder Freude zu haben, Spott zu haben, wenn man andere herabwürdigt, entwürdigt, kleiner macht. Und die Kombination, diese vier dunklen Charaktereigenschaften sind im Grunde genommen das Böseste, wenn man so will. Es gibt den Begriff des Bösen nicht in der Psychiatrie, aber es ist so das Antisozialste, was man sich unter Menschen so vorstellen kann.
Spannend. Ich fand jetzt auch das Bild von Klaus Eidenschink zu Thema Narzissmus sehr, sehr prägend, wo er sagte, dass es wie ein Hollywood-Studio in einem Western-Film. Du hast eine wunderschöne Fassade und dahinter ist eine Wüste.
Ja.
Ist es eine Leere?
Das ist, da kommen wir wenn man so will, zum psychoanalytischen Konzept. Also wie entsteht das? Ne? Warum entsteht Narzissmus? Was ist das für ein menschliches Phänomen? Und der psychoanalytische Idee ist, dass wir uns irgendwann aufteilen. Also wir merken irgendwann, unser Interesse geht nur noch um uns, ja, das ist der primäre Narzissmus nach Freud. Wir sind nur noch an uns interessiert. Wir wollen überleben, indem wir die Mutter für uns benutzen, die uns nährt, ne, die uns das Fläschchen gibt oder die uns beschützt oder der Vater, der uns beschützt. Und können das eigentlich nur überwinden, und das ist auch völlig gesund und normal, wenn wir dieses Paradies verlassen. Verlassen das Paradies, wir werden erwachsen, wir merken, älter, wir merken, Mama hat andere Interessen und Papa auch. Die ödipale Phase wäre, die Mutter zu begehren und den Vater also zu hassen. Wir haben also innere, starke, erotische und aggressive Impulse, merken wir in uns selbst, können das nicht beherrschen oder tun, ist uns peinlich, schwierig, es entstehen Schwierigkeiten. Und dann lernt das Kind, dass Mama und Papa auch eigenständige Wesen sind, wenn man so will. Ja, also es sind eigenständige Persönlichkeiten, wie man selber auch eine eigenständige Persönlichkeit ist, die komplexe Regungen hat. Und dann löst sich diese Einteilung, diese einfache Einteilung der Welt auf. Und wir treten dann in den Sekundärnarzissmus, in die Phase des möglichen Sekundärnarzissmus ein, wenn wir merken, dass das Interesse, unser eigenes Interesse an den anderen Menschen, also unsere Empathie und unsere Kooperationsfähigkeit und so weiter, erneut frustriert wird. Also wenn wir wieder merken, es lohnt sich gar nicht, sich für andere Menschen zu engagieren, sich für andere Menschen zu interessieren, weil wir selbst erheblichen Schaden oder Nachteile daraus ziehen, dann ziehen wir uns wieder zurück. Das ist der sekundäre Narzissmus. Dann sind wir wieder nur an uns interessiert und die anderen sind uns egal. Wir müssen aber trotzdem irgendwie in Kontakt bleiben mit den anderen Menschen und dieses baut so eine Fassade auf. Das ist dann dieses scheinbare Größenselbst, was wir aufbauen und das anscheinend Normale im Alltag, was der Narzissmus so präsentiert, was er dann auch großartig darstellt. Das ist das, womit er in Kontakt tritt mit der Welt. Aber eigentlich hat er kein wirkliches Interesse. Er versteckt sich dahinter. Und da er nie verstanden hat, dass Menschen komplexe Wesen sind, die widersprüchlich sind, die auch eigene Interessen haben, ist dahinter diese emotionale Leere. Ja, es ist einfach eine simple Welt. Es ist eine triviale Welt. Da ist kein Reichtum, da ist keine Tiefe. Es ist nur diese Fassade. Und wenn die angeknackst wird, wenn dieses Image, was man produziert, und da kommen wir wieder in die Psychopathie, ja, so ein bisschen, um andere eben auch zu beeindrucken und zu manipulieren, wenn dieses Image bedroht wird, dann ist Alarm, ja, dann ist Alarm im Königreich. Dann wird wirklich alles getan, um dieses Image, dieses Bild von uns aufrechtzuerhalten. Und dann wird diese Fassade gestützt, anstatt sie, ja, eigentlich müsste man sie einbrechen lassen. Man müsste aus dieser Wüste eine Wiese machen, eine neue blühende Landschaft. Ja, man müsste irgendwas schaffen, wachsen lassen, neu entstehen lassen. Aber dafür fehlt aus diesem Narzissmusmodell heraus mal, da fehlt die Fantasie. Die sind dann letztlich, wenn das zusammenbricht, das sehen wir bei dem vulnerablen Narzissmus sehr stark, die sehr kritikempfindlich sind, sehr neurotisch sind, sehr ängstlich, sehr selbstunsicher, dann sind die wirklich hilflos und verloren und depressiv. Ja.
Du sagst, dass Narzissmus... Entschuldigung, ja. Ich wollte nur das aufgreifen,
ja,
weil du...
Ja, gerne.
Klar. Und das merkt man ja immer wieder. Du sagst auch, dass Narzissten brauchen Lob wie andere, die Luft zum Atmen.
Ja. Weil sie die äußere Zufuhr von Anerkennung brauchen. Ja, die ist externalisiert. Innerlich ist nicht viel. Und die Fassade ist da, die wie so Fishing for Attention, ne? Also sie sammelt und angelt für Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und wenn da nichts kommt, ist da nichts mehr, dann bricht es zusammen, wie so ein Luftballon, geht die Luft raus. Die externalisierte oder die Anerkennungspflicht oder Notwendigkeit von außen kommt daher, weil sie selber nicht wissen, wo die eigene Kraft herkommt. Ja. Wenn die ödipale Phase gut überwunden ist, dann versteht ja dieser Mensch in der Pubertät und danach, dass die eigene Kraft zum Leben nicht aus anderen Menschen kommt, sondern aus einem selbst, ja, oder aus der Natur. Und sie denken, es gibt so eine schöne verkürzte Zusammenfassung, Sex, Status und Sachen. Ja, sie denken, es kommt aus diesem Bereich. Ja, bin ich der tollste Hengst im Bett? Habe ich das tollste Auto, die tollsten Sachen? Oder stehe ich im Status höher? Ja, daraus nähern sie sich. Und das sind äußere Anerkennungen.
Aber das ist ja, wenn man mit Alfred Adler sich beschäftigt und der Minderwertigkeit mit aufgreift, da gibt es ja sehr, sehr viele Parallelen. Ja, ist wahrscheinlich, dass es auch ein Kompensationsverhalten, um eigene innere Minderwertigkeit aufzulösen und es bleibt dann eigentlich immer wieder alles beim Selbstwert, ja, stehen.
Ja. Ja, also Adler finde ich auch ganz spannend zu lesen, auch unter dem Kontext, weil er das ja gar nicht so sehr benannt hatte. Die Selbstwertregulationsmaschine, ja, die wir alle in uns haben, wir machen es uns abhängig von unserem Selbstwertgefühl, wie die Anerkennung von außen kommt, im Narzissmus. Und ich bringe meinen Patienten bei, das zu entkoppeln. Das Selbstwertgefühl, wie fühle ich mich abhängig von den externen Validierungen? Wie fühle ich mich, wenn diese nicht kommen? Wie fühle ich mich, wenn sie da sind? Wie fühle ich mich, wenn ich mich darum bemühe und ich sie nicht bekomme? Wie fühle ich mich, wenn ich mich nicht traue, meine eigene Großartigkeit auf die Probe zu setzen? Ja? Viele vulnerable Narzissten vor allen Dingen sind so ängstlich, neurotisch, unsicher, dass sie sich gar nicht trauen, die Fantasie, das Image, was sie von sich kreieren, tatsächlich auf die Probe zu stellen. Sie verträumen sich dann in ihren narzisstischen Fantasien. Es ist so schade, weil sie sich darum ja betrügen, die Erfahrung zu machen, dass es anstrengend ist, dass es Arbeit ist, dass man sich vorbereiten muss, um erfolgreich zu sein, dass man seine Hausaufgaben machen muss. Das kommt nicht so dahergeflogen. Ne? Und das Selbstwertgefühl, es ist nicht das Selbstwert an sich, so, sondern es ist wirklich eine Emotion, die so fragil dann ist und ihn so verzweifeln lässt, dass die dann gar keinen Sinn mehr, also gar keinen Purpose mehr für Handeln, für ihr Leben haben und in sich verzweifelt sind und das verstecken. Und und das finde ich immer ganz, ganz schön, das ist eigentlich so ein wichtiger Moment bei meinen Patienten, wenn die dann auf der Couch sitzen und sich so zum ersten Mal damit beschäftigen, was sie eigentlich fühlen. Also sie fühlen so unbewusst ihr Selbstwertgefühl. Das ist so unwillkürlich, ist da irgendwie so was los. Aber dass sie mal so wirklich wahrnehmen und einige erzählen, dass sie nur bis hier fühlen. Die können gar nicht ihren Körper wahrnehmen. Sie spüren nur Angst, Stress, Wut, so ganz basale Affekte. Das ist immer für mich so überraschend, wenn dann jemand, bestandener Mann, erfolgreich und das auch immer so sagt, überhaupt unfähig ist, mit sich selbst in irgendeinen Affektkontakt zu kommen. Also das ist für mich so wahnsinnig überraschend. Ja, und das ist vielleicht auch die Arbeit von Adler, dass wir uns über den Sinn unseres eigenen Lebens und über die Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten. Da fällt mir auch Viktor Frankl ein, der ja den Klassiker gebracht hat, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, ein Handlungsspielraum. Und die Unmittelbarkeit des narzisstischen Wollens verkleinert diesen Spielraum ja so sehr. Ja, das ist ja schon wirklich psychopathisch. Ich will das jetzt sofort haben. Das muss jetzt sofort klappen. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Verkleinert diesen Spielraum und verschenkt so viele Möglichkeiten zwischenmenschlicher Kommunikation, dass das wie eine geistige Behinderung ist manchmal, habe ich so das Gefühl. Ne? Also man muss die Leute wirklich, wirklich an die Hand nehmen, wie ein 11-jähriges Kind und sagen, du, das Menschen funktionieren ein bisschen anders, als du dir das so denkst bis jetzt.
Aber diese geistige Behinderung, das ist ja immer wieder eine Frage, ja, ist man behindert geboren und es gibt ja genetische Prädisposition, meistens zwischen 40% und 60%, je nachdem. Aber der Rest macht dann schon die Umwelt, vor allem die Eltern. Und wenn man das richtig auffasst und bei dir liest, dann entweder zu viel Zuwendung und bemüttern jetzt im übertragenen Sinne oder umgekehrt, ja, feindselige Behandlung der Kinder. Beides kann dazu führen, ja, dass die narzisstische Nöte erleben.
Ja, genau. Also die Genetik weiß, wir vererben bis zu 70% die basalen Affekte, also der Antagonismus vor allen Dingen, ja, also das Dagegensein. Also für narzisstische Menschen ist immer Gegenteiltag. Ja, also sie sind angespannt, affektiv, hochgeladen, mürrisch, es läuft nicht so, wie sie sich das denken. Also finde ich irgendwie doof, bin irgendwie dagegen, wie es jetzt gerade so läuft. Es muss anders laufen. Das wird genetisch übertragen, sehr hoch. Was noch übertragen wird, ist Neurotizismus, also die Sensibilität, überhöhte Sensibilität für Stress. Die sind also hochstresssensibel, ängstlich, unsicher, vermeidend. Das wird auch vererbt. Und was auch vererbt wird, wird die Extraversion, also die Fähigkeit oder die Neigung, eher offen zu sein, nach außen gekehrt zu sein, lauter zu sein, kommunikativer zu sein. Und dann haben wir die drei Säulen, die den Narzissmus genetisch bedingen. Also wir haben den Neurotizismus, wir haben den Antagonismus und wir haben die Extraversion. Und je nachdem, wie wir das kombinieren, also Neurotizismus mit Antagonismus kombinieren, schaffen wir uns den sogenannten vulnerablen Narzissmus. Das ist wissenschaftlich ziemlich klar. Mittlerweile in der Kombination des Antagonismus mit der Extraversion haben wir unseren grandiosen. Genau. Und die sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, das ist so meine persönliche Erfahrung auch, aber auch die Erfahrung mit meinen Patienten, dass das so wechselt. Ja, dass da also eine Querverbindung ist. Die Wissenschaft sagt aber, das ist eigentlich getrennt, weil das genetisch anders prädisponiert ist. Es gibt Kollegen, die auch diese Querverbindung da sehen, dass so, wie so ein Switch dann passiert, wie wir es so kennen von Trauma, ne, Menschen, die dann in ihre Dissoziation reinkippen, oder in ihren Trauma-Hotspot, dass es dann so ein Switch gibt des Persönlichkeitszustandes. Und das berichten viele Opfer von jetzt missbräuchlich gewalttätigen, narzisstischen, psychopathischen Partnern, dass die auch im Blick sich ändern, die ändern so ihren Persönlichkeitszustand. Denn diese vulnerablen Narzissten neigen tatsächlich auch zu aggressiven Impulsdurchbrüchen, also Impulsivität als Merkmal der Persönlichkeitsstörung ist da auch vorhanden. Die grandiosen Narzissten sind eh impulsiver, also das können sie eh gut. Aber man würde es den Vulnerablen nicht so unterstellen. Und das ist genetisch irgendwie zu guten Anteilen angelegt, also wesentlichen Anteilen angelegt. Und da gibt es auch gute Forschung auch von Mitya Back, Sozialpsychologe, der eben sagt, dass die Genetik prädominiert, also, und dass die Verhaltensbeeinflussung durch das Umfeld fast vernachlässigbar ist, sagt er sogar. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Information, weil es entlastet erheblich die Eltern. Nicht? Also wenn man sich als Eltern mit Schuldvorwürfen denkt, oh Gott, was habe ich hier für ein Monster erschaffen oder keine Ahnung, ich habe meine Kinder nicht im Griff, muss man wirklich auch sagen, muss man die Eltern auch ein Stück weit entlasten. Aber sie können mit verantwortlich sein, wenn sie eben ihr Kind für nichts loben oder fürs Falsche, ja. Also fürs Falsche strafen. Also Lob und Strafe ist eine schlechte Erziehungsform letztlich, weil es eben diese Neigung auf Lob anzuspringen fördert Narzissmus, ja. Und die Straftendenz oder die Permissivität, sagt man auch, das Durchlassen von Verhaltensweisen fördert eben auch narzisstisches Verhalten. Letztlich glaube ich, gibt keine goldene Regel an der Stelle, wie man die eigenen Kinder zu erziehen hat, weil man ja selber genetisch so ausgestattet ist wie die Kinder und umgekehrt. Das heißt, man spielt immer in einer anderen Liga. Also ich kann jetzt einem impulsiven Vater nicht sagen, er muss seine Kinder anders erziehen, weil das wird irgendwie nicht klappen. Oder eine Mutter, die irgendwie overprotective ist. Aber zu viel vom Falschen oder zu wenig vom Richtigen wäre so meine Daumenregel, das fördert eher Narzissmus.
Du hast jetzt zwei Typen vom Narzissmus aufgegriffen. Ich habe ja bei dir gelernt, es gibt ja zwei weitere, maligner Narzissmus und vor allem, was für mich komplett neu war, kommunaler Narzissmus. Da habe ich die Mutter Therese sofort unter kommunaler Narzisstin platziert.
Genau.
Könntest du das auch mit aufgreifen? Das ist auch sehr spannend.
Ja, das kommt eher aus der amerikanischen Nomenklatur. Der maligne Narzissmus geht zurück auf Otto Kernberg, einer der großen, also der Narzissmus-Papst, wenn man so will, der die vor allen Dingen die maligne Struktur von Hitler und solchen schwer gestörten psychopathischen Menschen, die aber dann noch zusätzlich, nennt er noch andere Beispiele, nicht nur jetzt politische Menschen oder historische Menschen, sondern auch in seiner Therapie, die so eine Selbstorganisation haben, also eine eigene innere Struktur des Selbst, die ein sogenanntes Borderline-Muster auch noch haben. Das heißt, der maligne Narzissmus ist in sich auch noch pervers organisiert, verdreht organisiert. Das heißt, wir können haben nicht nur den sadistischen Anteil und den grandiosen Anteil darin, sondern auch eine Borderline-Struktur. Das bedeutet, Nähe wird als Gefahr wahrgenommen zum Beispiel. Ja, also normalerweise Borderline-Muster beschreibt eine emotionale Instabilität und eine Selbstorganisationsstörung zugleich. Also hoch und tiefs. Man fühlt sich plötzlich positiv, angenehm, euphorisch, gut gelaunt, wie auch immer, gut gestimmt. Und das kippt relativ schnell in so eine schlechte Stimmung, Gereiztheit, Wut, Affekte, Aggressivität, Gewalt. Das ist so das Borderline auf der affektiven Seite. Und auf der strukturellen Seite ist es so, dass es zu einer massiven Selbstabwertung kommt, obwohl vielleicht Erfolge nur da sind, und zu extremen Selbstzweifeln. Und dass das auch innerhalb eines Tages also sehr rasch schwanken kann. Das liegt daran, wahrscheinlich gibt es da auch eine genetische Komponente, aber es liegt auch vor allen Dingen an einer traumatischen oder polytraumatischen Erziehung mit vielen kleinen Wunden und Verletzungen, die man erlebt hat, und auch so eine Art verdrehten Erfahrung mit Menschen. Also es wird Nähe, wird eben als Gefahr beispielsweise wahrgenommen, weil Nähe zum Vater gleich Missbrauch bedeutete, zum Beispiel. Und deshalb werde ich, wenn ich erwachsen bin, werde ich Nähe nicht zulassen, weil ich fürchte, dass ich dann wieder Schäden davontrage. Aber trotzdem habe ich ja eine Sehnsucht, ein Bedürfnis nach Nähe. Ich bin ja Mensch, also wird Nähe aufgesucht. Und im Moment, wo Nähe passiert, wird die sofort wieder abgewehrt. Ja, gehe ich sofort wieder zurück. Und dadurch haben wir dieses schwankende Bild. Zusätzlich haben die auch noch sogenannte strukturelle Anteile, das heißt die innere Struktur, die ist nicht sehr solide, nicht sehr stabil gebaut. Das heißt, es sind überall kleine Einbrüche möglich. Distanz, Nähe, Regulation ist ein Thema. Selbstwert ist ein Thema, das ist total instabil, fragil. Ja? Macht und Kontrolle ist unausgeglichen. Es wird versucht, viel über Macht und Kontrolle zu tun, auch emotional. Was dann aber wiederum zu ineffektiv ist, weil es nicht durchgehalten wird. Es kommt zu selbstbeschädigendem Verhalten, Selbstverletzung. Das ist so dieses Modell des Borderline. Und wenn das sich kombiniert mit so einem narzisstischen Modell in der Selbstorganisation, dann stellen wir uns vor, wir wollen die eigene Großartigkeit unbedingt erhalten. Ja, wir wollen so unbedingt jetzt hier der Beste sein. Brechen aber innerlich ständig ein, ne? Als ob wir auf einem Grund laufen, der wirklich fragil ist und immer einbricht, dann sind wir natürlich in einer extrem hohen inneren Anspannung und in einem Spannungsfeld, das müssen wir abreagieren. Wir müssen diese Wut, diese Emotionen irgendwie abreagieren, die wir sonst in uns einspeichern. Und deshalb maligne, weil diese Abreaktionen so dramatisch und so drastisch sind, dass die Interaktion mit diesen Personen extrem problematisch ist und zu extremen Problemen führen, Gewalt und so weiter, aber in einer skalierten Form. Deshalb hat er eben über Hitler sich sozusagen als Aufhänger das genommen, natürlich auch zu abwegigen und monströsen Handlungen. Das ist so der maligne, der letztlich ein antisozialer, psychopathischer, entfesselter Borderline-Narzissmus ist. Also das ist so nochmal so ein Special-Ding. Und Otto Kernberg ist berühmt dafür, dass er dann seine Vorlesung so hält, dass er einfach Kasuistiken erzählt. Also so eine Fallvignette so von so einem, ich habe jetzt hier eine Patientin, von der möchte ich Ihnen erzählen. Und dann ist es dann so eine Stunde romanartige Erzählung. Und das ist dann sehr, sehr beeindruckend. Es sind dann häufig aber Einzelfälle, also er hat auch Wissenschaft gemacht dazu, aber es suggeriert immer so, dass es so wirklich Sonderfälle sind, genau. Und der kommunale Narzisst, das hat nichts damit zu tun, dass die Kommune jetzt voller Narzissten ist, also das örtliche Arbeitsamt oder so nur vor Narzissten strotzt, sondern das ist so, dass es ist eigentlich ein Sozialnarzissmus. Also es sind Menschen, die verdeckt narzisstisch sind, würde man auch eher vielleicht so zum vulnerablen Narzissmus tun, aber es können auch grandiose eher sein. Auch ein paar. Die Idee ist, dass ich mich sozial verdeckt narzisstisch meine Bedürfnisse erfülle. Also ich bin wie Mutter Teresa, wie du sagst, engagiert, selbstlos, wertebasiert, gut kommunikativ, sozial engagiert, ne, harmonieorientiert. Und es sieht so aus, als ob das alles wunderbar ist und auch schön ist oder so. Also man fühlt sich da auch zunächst sehr wohl und aufgehoben und dann plötzlich so ganz langsam zickert dann so dieses Anspruchsdenken durch, diese Idee, ich will doch Anerkennung haben für meine Leistung, ich habe so viel für dich getan und ich habe mich so engagiert, ich will jetzt hier meine Anerkennung haben und ich will die jetzt haben und so. Und wenn die nicht kommt, dann kippt der Affekt, dann haben wir wieder die negative Affektivität, ein Merkmal der Persönlichkeitsstörung, aber auch dieses Phänomens Narzissmus, dass diese Person dann aus so einem positiv engagierten Affektzustand dann in so einen negativistischen, strafenden, kalten, schneidenden, ne, Silent Treatment und so, Schweigebehandlung, dass die dann da reinkippen und einen damit emotional so richtig quälen. Und das merkt man gar nicht. Also die sind nicht grandios so, und sagen, ich mach dich fertig, sondern die sagen so ganz leise so, ja, dann ist es wohl nichts mit uns beiden, nicht wahr? Und so, man hat sich dann komplett engagiert und aufgegeben und dann macht und so. Oder umgekehrt, sie erpressen einen und sagen, ich habe 400 Überstunden gemacht und will jetzt hier für meine Anerkennung haben. Und Tatsache ist, man hat dieser Person über Monate gesagt, sie soll früher nach Hause gehen, ja. Und sie ist nicht nach Hause gegangen, sondern hat 400 Überstunden geleistet und will jetzt dafür, keine Ahnung, Lohnausgleich oder Urlaub und so. Und dann werden die schwierig, wenn die das dann nicht bekommen.
Am Ende des Tages ist das ja auch ein Nord, mit dem man umgehen muss. Was mich interessiert hat, ich weiß nicht, ob da Untersuchungen gibt, es gibt ja Untersuchungen zwischen Big Five Ausprägungen und Parteizugehörigkeiten, quasi politische Parteien. Und da wäre die Frage, ob wir mehr kommunale Narzissten bei den Linken finden und vielleicht mehr grandiose Narzissten bei FDP-Leuten, ob so etwas untersucht wurde, das wäre auch cool zu sehen, ja.
Das glaube ich sehr, tatsächlich würde ich dir zustimmen. Wir haben ja jetzt in der aktuellen Debatte, wie wir sehen, ja auch gerade jetzt mit diesen ganzen Ismen, die wir da haben, vom Antisemitismus bis zu Klima, Wokeismus. Ich glaube, die Linke hat tatsächlich einen eigenen Brainfuck in dem Moment, wenn man es vielleicht mal so sagt, weil sie sich tatsächlich eher selbstlos gibt und gerecht gibt und oder Gerechtigkeits ja ideologisiert irgendwie gibt, aber dabei übersieht, dass sie doch die Dinge vereinfacht. Ja, also die Simplifizierung und Trivialisierung in richtig und falsch und Kolonialismus und Postkolonialismus und auch die Aspekte des Geschichtsrevisionismus, das erschüttert mich doch sehr, dass sie es irgendwie auch aus der Woken-Bewegung heraus emanzipatorische Prozesse dann doch irgendwie in Frage stellen, weil sie eben falsche Emanzipationen sind quasi, wenn man so will. Ja, also das finde ich wirklich hochproblematisch und das Paradoxe, oder es ist ja nicht mal paradox, es ist ja offensichtlich widersprüchlich. Jetzt werde ich aber sehr politisch, dass man sich für Gaza interessiert oder engagiert und den Genozid dort beenden will und selber queer ist oder selber eine Lebensform lebt, die in einem Terrorstaat oder in einem islamistischen organisierten System sofort mit dem Tode gecancelt wird. Ja, also die Cancel Culture, die aus der linken Ecke von linken Aktivistinnen kommt, ist so unreif, infantil, dass es mich schon sehr wundert. Aber
Kann man das erklären, Pablo? Weil das ist ja an sich ein sehr spannendes Phänomen, wenn du anschaust, wie viele Menschen irgendwo zurzeit umgebracht werden, auch im Rahmen tatsächlichen Genozids. Und da geht keiner auf die Straße oder was zurzeit in Iran passiert mit Frauen, ja, auch mit Influencerinnen, die erschossen werden oder für, weiß ich, 19 Jahren verurteilt werden. Und da gibt es keinen Aufschrei in der linken Szene. Ja. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
Also es ist eigentlich eine Leugnung und das ist für sicherlich auch narzisstisch, das ist nämlich das Spannende. Es ist die Leugnung der Komplexität, der narzisstische Ansatz dahinter ist, Recht zu behalten, nicht einzugestehen, dass man vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt hat, nicht einzugestehen, dass man sich verrannt hat. Die Ablehnung eines naturwissenschaftlichen Denkens, eines wissenschaftlichen Denkens, also einer Ratio für eine Emotion, die aber auf einer infantilen, auf einer einfachen präödipalen, wenn man so will, Form, ne? Also ich will Recht haben, ich will das jetzt durchsetzen und die Komplexität dadurch ignoriert wird. Das Unwissenschaftliche daran ist, dass man ignoriert, dass es eben Fakten gibt und die narzisstische Art zu kommunizieren ist ja, Fakten zu ignorieren, zu verdrehen, den anderen herabzuwürdigen, sich selber darüber zu überhöhen. Und diese Selbstüberhöhung, das sehe ich gerade bei diesen Menschen. Das heißt, der Hebeleffekt, sich selbst wichtig zu machen, sich sichtbar zu machen, auch wenn sie offensichtlichen Bullshit formulieren und auch zum Teil wahnhaften. Also die Studentin in der UCLA, die sagte, wir haben jetzt den Hörsaal da besetzt und den Gebäudetrakt da besetzt, weil wir zu wenig essen und zu wenig trinken haben. Und das, die Universität soll jetzt dafür garantieren, dass wir jetzt genug Essen kriegen. Hat ja was von einem Happening, nicht? Hat ja was von einem Kunst, von einer kunstvollen Inszenierung zur Darstellung einer moralisch, kann man ja ruhig problematisieren und darstellen, kunstvoll überhöht. Aber das wäre vielleicht in den 80er Jahren oder 70er Jahren, wo ich dann in der Schule war, das haben wir ja auf dem Schulhof gemacht, als der NATO-Doppelbeschluss war oder keine Ahnung. Dann hat man sich halt als Militär verkleidet und hat dann protestiert oder so. Ich war das jetzt nicht, aber meine die höheren Klassen. Und hat dann irgendwie für den Frieden demonstriert und so. Aber das ist ja jetzt konkret so. Die nehmen das ja literally so. Die glauben ja an ihre Inszenierung, dass das so ist. Und das ist ja eine infantile, also eine konkretistische, wahnhafte Illusion, in der die sind, die so konträr ist zu den komplexen Realitäten. Und das ist... Das ist fast so, wie Freud das sagte, der Narzissmus zieht sich bis in den Backenzahn zurück. Ja, also bis in den eigenen Backenzahn, ist völlig desinteressiert an der Realität außen, sondern ich bin nur noch bei mir und ich will nur noch das, was ich für richtig halte und ihr seid alle doof. Also so völlig primitiv. Und diese Primitivität ist unerreichbar. Wir haben tatsächlich in der narzisstischen Extrembelastung, das, was ja auch Klaus Eidenschink schreibt, dieser Rückzug, diese Not, sind wir unerreichbar, wenn wir uns verteidigen wollen aus dieser narzisstischen Impulsivität heraus, nicht erreichbar mehr und das kippt dann sehr schnell auch jetzt im Pathologischen in wahnhafte Gedankensysteme. Und da sind die Menschen nicht erreichbar. Und um diese illusionäre Anspannung, Affektanspannung abzureagieren, kippt das in Gewalt. Ja. Also ich habe ja Freund und Feind. Das narzisstische Weltbild ist ja sehr simpel. Es ist doch völlig klar, ich bin der Gute, ihr seid die Doofen und ich muss das jetzt bekämpfen und beenden. Und dann laufen die mit so einem Gummischild, laufen die dann wirklich, also wie von Sinnen, wahnhaft, laufen die dann und versuchen irgendwelche Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und der Polizist, Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber es ist so lächerlich, der Polizist war einfach nur so und die fällt um, ja. Also der stoppt sie halt mit seiner Kompetenz und dieser wahnhafte, irrglaubende, irrlichternde, radikale Aktivist wird einfach gestoppt. Und wir sind in irgendeiner merkwürdigen Zeit, wo die Sichtbarkeit, die Selbstüberhöhung der kleine, unsichtbare Mensch, der sich vielleicht unwichtig fühlt und auch vielleicht zu Recht gekränkt fühlt, weil er eine eigene Historie hat, zu solchen Mitteln greift, sichtbar zu werden und die Überzeugung, die Grundüberzeugung, die irrationalen Kognitionen, ja, diese Menschen dann haben, lässt sie solche absurden Dinge tun. Ja. Das ist nicht nur witzig, sondern auch gefährlich.
Interessant ist ja, dass das sehr, sehr stark mit den Elite-Universitäten korreliert. Und früher waren die Elite-Universitäten in den USA dafür bekannt, dass sie den höchsten Leistungsanspruch an die Aufnahme hatten. Das heißt, derjenige, der jetzt Harvard oder Stanford oder MIT abgeschlossen hat, war immer ein hochintelligenter Mensch mit sozialem Anspruch. Ja. Die haben ja die Standards bewusst abgesenkt und werten jetzt auch andere Attribute. Ich meine, deswegen sind ja zum Beispiel sehr viele Asiaten, denen die Quoten eingeführt wurden, weil sie zu leistungsstark waren und einfach überproportional stark vertreten wurden. Und das wurde ja zurückgefahren, was aktuell auch angeklagt ist. Aber das sind so Themen, die haben selbst das zu verantworten, was die da treiben.
Ich habe das jetzt nicht so ganz, aber gut, dass du das sagst, dass die sozusagen die Aufnahmequote oder die Kriterien herabgesenkt wurden. Das würde natürlich einiges erklären. Wie es zu der Simplifizierung und des Qualitätsabfalls da kommt, das kann natürlich sein.
Durch diesen Okayismus und radikale Theorien des Rassismus und so weiter, dass das verankert ist und dass man bewusst jetzt dagegen vorgeht und auch die Leute mit reinnimmt, wo man sagt, okay, ich muss die mit reinnehmen, um die amerikanische Querschnitte besser darzustellen. Ansonsten bin ich rassistisch vielleicht. Und das sind die Punkte. Davon profitieren unter anderem aber auch die Leute, die jetzt reinkommen, einfach mit niedrigeren Leistungsfähigkeiten, und das wird sich irgendwann rächen. Ja, das ist halt eine Frage der Zeit.
Oder mit einem niedrigeren Reflexionsgrad. Das auch. Also wie wird die Leistung bemessen? Ich bin jetzt keiner, der das da tut, aber mir fallen halt die Präsidentin von Harvard ein und die Präsidentin von als es da losging, die andere Universität von wo war die denn? Also es gab eine zweite, die dann die Hearings hatten und die das unter dem Mäntelchen der Redefreiheit dann noch irgendwie versuchten zu verteidigen. Und in den Interviews sich dann auf die Frage, ob antisemitische Parolen noch unter die Redefreiheit fallen, dann die Antwort war, es ist ja noch zu keiner Tat gekommen. Ja, das war die Ausrede quasi. Ja. Und dann versuchte zu unterscheiden zwischen einer antisemitischen Parole oder einer antisemitischen Gemeindenparole mit From the River to the Sea, ob das nicht schon ausreicht, um einen Ausschluss von der Universität zu begründen. Und das war halt dann nicht der Fall. Und jetzt haben wir die Taten. Wir haben jetzt die jüdischen Studenten, die eingekreist werden von palästinensisch-aktivistischen, islamistischen Studenten. Es wurden zwar Festnahmen gemacht, aber ich bin noch nicht ganz so up-to-date, ob die jetzt die Universität verlassen müssen.
Auf jeden Fall, diese Harvard-Professorin musste dann zurücktreten, weil sie auch Plagiatsvorwürfe nicht entkräften konnte und in ihrer Doktorarbeit abgeschrieben hat.
In ihrer eigenen, ja.
Das ist...
Ja, sie hat ja einen Gegenwind aus allen Ecken gekommen, nicht? Also die ist ja wegen des Gegenwinds dann gegangen und nicht, weil sie eine Einsicht hat. Ja.
Aber Pablo, vielleicht in dem Kontext der Aktivisten, welche Rolle spielen soziale Medien? Weil das, was aktuell möglich ist, ja, diese Selbstdarstellung, diese Fassade zu errichten und auch eine enorme Reichweite zu bekommen, hat das eine Wirkung auf Menschen?
Ja, natürlich. Das ist, also der Narzissmus hat nicht zugenommen, deswegen, aber er ist sichtbarer geworden mit dieser Fratze, wenn man so will. Das ist ja eine opportunistische Situation für die. Die haben jetzt die Möglichkeit, ihre Doppelmoral auszuspielen. Sie inszenieren sich als diejenige, die wissen, wie es geht und wie andere es machen müssen, fordern Dinge, die unsäglich sind, die also auch jeder Logik entbehren. Und jetzt habe ich ein Pamphlet gesehen, die rufen dafür auf, dass an deutschen Universitäten keine kriegsrelevanten Dinge unterrichtet werden. Also auch so merkwürdige. Es gibt jetzt einen Aufruf für morgen, glaube ich, in München. Oder ist es sogar heute? Müsst ihr nochmal raussuchen. Also Ermächtigung, eine Selbstermächtigung von Absurditäten, die diesen Narzissmus, den diesen kommunalen, ich weiß gar nicht, was das für eine Art Narzissmus ist, eine selbstdarstellerische Trivialisierung ist, und Einteilung in richtig und falsch und gut und böse, eine Schwarzmalerei. Das wird natürlich gefördert durch die Medien. Und vor allen Dingen durch jene Medien, die ungefiltert sind, die keine Redaktion dazwischen geschaltet haben. Also ich kann jetzt direkt an die wahnhaften Gedanken gewisser Personen anzapfen und hab da gar keine Überprüfung. Und das ist ja herrlich eigentlich, nicht? Aus einer narzisstischen Perspektive kann ich mich hier jetzt überhöhen und darstellen, und ungefiltert meine Meinung kundtun. Und wir leben in einer Zeit, wo einfache Botschaften einfache Menschen locken, nicht? Und dann bleiben die kleben. Und wir wissen es, 45%, ich glaube bis zu 50%, korrigiere mich, vielleicht ist es so 35, glauben an Verschwörungsgeschichten in Deutschland. Das hat Pier Lamberti untersucht. Ja, seit der Pandemie, weiß ich, 25% der Deutschen haben sich nicht impfen lassen, more or less, weil sie mit der Impfung etwas verbinden, was ja bei naturwissenschaftlichen Wissen nicht ganz kompatibel ist. Da muss man freundlich formulieren. So, es gibt einen großen Anteil der Bevölkerung, die susceptibel sind, also empfänglich sind für Verschwörungsgeschichten, für Misstrauen, für paranoide Gedanken, und die bleiben da kleben. Und 25% von Deutschland werden dann irgendwann auch wählen. Und die werden auch bestimmte Parteien wählen. Und die werden das tun. Also das ist so offensichtlich, dass wir durch diese ganz einfache Verkettung von Meinungen, einfache Meinungen hin zu einfachen Geistern und Personen einfach gestrickt oder nicht reflektiert, demokratiegefährdende Prozesse sind.
Das heißt, wenn man eindimensionale Erklärungen für multidimensionale Probleme liefert, dann kann das unterkomplex.
Kann das passieren. Unterkomplex enden, genau. Und man erwischt sich ja selber, also ich mich ja selber auch, das plötzlich so, oh, das habe ich jetzt noch nicht ganz kapiert, ne? Da muss man mal nachdenken. Da lese ich nochmal lieber ein bisschen nach. Und was oder sagt lieber nichts dazu oder so, das, was mir eh schwer fällt, nichts zu sagen, aber gut. Die Unterkomplexität ist ja mit einer Impulsivität verknüpft. Wir sind auch so erzogen jetzt durch unsere Art. Wir haben ja nicht gelernt, schamhaft zu sein und zurückhaltend zu sein, sondern wir haben gelernt, impulsiv zu sein, schnell zu entscheiden. Und da ist eine große Angst als Furcht versteckt oder als Sorge, dass wir durch nichts tun, was falsch machen. Ja, die Idee, so eine Handlungskette zu unterbrechen, indem man nichts macht, ja, das ist zum Beispiel eine völlig paradoxe Idee, eine paradoxe Intervention, nicht zu klicken im Internet, nicht jemandem zu folgen, nicht laut zu werden, nicht reagieren, sondern warten, rausgehen aus dieser Kettenreaktion. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so radikale Eskalationen und eskalative Prozesse zu unterbrechen. Da sind wir wahrscheinlich mit unserer Impulsivität, narzisstischen Impulsivität, Radikalisierungstendenzen, die wir haben, und irrationale Kognition, also Verschwörungsglauben. Das ist eine krude Mischung, die ist nicht ungefährlich, ja.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Pablo, in sozialen Hierarchien steigen die Narzissten relativ erfolgreich auf, ja, und kommen sehr, sehr hoch. Ich meine, auf einer Seite liegt es daran, dass die deren narzisstische Nöte sehr, sehr gezielt einsetzen. Ich meine, das ist Arbeitseinsatz, charmant sein und so weiter. Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr viele manipulative Techniken, die die mit einsetzen, unter anderem das Selbstwertgefühl der anderen zu torpedieren und das sehr charmant zu machen.
Ja, ja. Wie machen die das?
Ja, welche Techniken gibt es oder wie erkennt man, dass man mit einem Narzissten zu tun hat? Und weil ich habe auch gelernt, dass es nicht nur Männer sind, sondern auch Frauen. Das muss man bei allen aufpassen.
Genau, die Victoria Berg hat da eine gute Studie gemacht, die sagt, dass 60-70% narzisstische Merkmale in Führungspositionen sind, bei Führungskräften sind und zwar gleich verteilt. Also ich glaube, Frauen, weiß ich nicht, 67 und Männer irgendwie 69 oder so oder 70. Wie machen die das? Das sind Gesamtkunstwerke, sagt Rainer Sachse. Das heißt, es ist ein Gesamtauftreten. Das sind verschiedene Komponenten, wie die überzeugend die wirken. Das eine ist, manipulieren tut ja jeder. Das muss man vielleicht vorab sagen. Aber das manipulative strategische Ziel ist entscheidend. Also welches sind die strategischen Ziele von einer Person, die manipulieren will? Narzisstische Menschen tun das als ein Merkmal, sie sind ausnützend gegenüber Menschen. Aber wenn wir das Phänomen der Manipulation an sich sehen, jede Persönlichkeitsstörung, auch histrionische oder Borderline, können auch manipulativ sein und psychopathische, manipulative Menschen sowieso. Also das manipulative Phänomen ist überall verteilt. Entscheidend ist, mit welchem Zweck wird manipuliert. Und dafür kreieren diese Personen sogenannte Images oder Bilder von sich. Ich zeichne so ein Bild von mir, dass ich ein charmanter, erfolgreicher, hübscher, attraktiver, was auch immer, Mann oder Frau bin, wertebasiert zum Beispiel oder bestimmte Interessen habe, die mit dem Unternehmen vereinbar sind, ja, also die in die Kultur des Unternehmens auch passen. Ich bin auch vielleicht jemand, der gerne redet, also rhetorisch jetzt auch was drauf hat, der sich gerne vor die Leute stellt, der auch gerne Verantwortung übernimmt. Also das ganze Bild wird so hergestellt, der sich wichtig macht und so tut, als ob er auch wichtig ist. Dazu kommen dann sogenannte Appelle. Appelle sind Botschaften, die gehen von Bitten, Forderungen bis hin zu Erpressungen und Bedrohungen. Ja, das ist so die Bandbreite, wie diese Menschen dann andere unter Druck setzen. Das Ziel dieses Gesamtkunstwerkes ist, in der Person, die adressiert wird, vier Zustände auszulösen. Die Person soll denken, soll etwas Bestimmtes denken, die Person soll etwas Bestimmtes fühlen, ja, und die Person, also es wäre dann so Gedankenbeeinflussung oder Emotionsbeeinflussung, die Person soll in einen bestimmten emotionalen Zustand kommen, die darin schwach wird oder eben gestärkt wird. Ja. Und das gelingt über ganz einfache manipulative Strategien, indem man mit dieser Person über bestimmte Inhalte daran spricht, andere unterlässt, ja, also ablenkt von sich, von seinen eigenen schwierigen Persönlichkeitsaspekten und hinführt zu den Dingen, die Schuld oder die Spaltung im Team vorantreiben. Man versucht, das ist ganz spannend, die emotionalen Zustände des anderen auszulösen, indem man ihn unter Druck setzt oder indem man die andere Person ignoriert. Also es sind so ganz, ganz komplexe Spiele. Man nennt das auch böse Spiele, ja, oder bösartige Spiele. Und die sind hochwirksam, ja, weil die Zielperson dann entweder geschwächt, herabgewürdigt wird oder überhöht wird. Und die können dann ihre Ziele tatsächlich erreichen. Und wer das am besten kann, steigt am besten auf. Das wird auch gefördert. Ne? Also es ist, die Rollen sind so gebaut, dass die Leute das können. Die haben das irgendwie raus. Wo die das gelernt haben, ist die Frage. Das müsst ihr mal gucken. Aber wahrscheinlich haben sie das irgendwann herausgekriegt, dass sie durch Images, also durch diese, das Bild, was sie von sich geben, und das ist ja narzisstisch auch dann aufgebaut, aufgeladen, es schaffen, so überzeugend zu sein, dass die anderen Leute dann es ihnen ermöglichen, diese Macht- und Kontrollspiele zu erlauben, ja. Wir wollen ja mächtige und kontrollierende Menschen haben in diesem System ganz oben. Ich will ja als Mitarbeiter wissen, okay, der hat das im Griff und so, ne? Also dann nehmen wir doch einen, der gerne Macht- und Kontrollspiele betreibt. Und wer ist das? Das sind narzisstische Psychopathen, die machen das gern.
Die Frage zum Thema Empathie. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, ob Narzissten jetzt empathisch oder nur kognitiv empathisch sind. Bei Psychopathen ist das, glaube ich, klar, die sind nicht empathisch, sie können nur Empathie vorspielen, wenn ich das richtig weiß. Wie ist das bei Narzissten?
Genau, also bei den psychopathischen Menschen wissen wir, dass wahrscheinlich die haben irgendwie eine anders verkabelte Hirne, also sind sehr abgekoppelt von ihrem emotionalen Erleben. Man kann sich auch kaum vorstellen, wie es den anderen geht, so richtig. Aber sie haben die Fähigkeit, das zu nutzen, indem sie sich so kognitiv reinbegeben. Also sie können sich das so ein bisschen denken, aber eigentlich eher nur rudimentär. Leiden auch eher daran. Also die meisten Psychopathen sind jetzt keine Straftäter oder so. Die meisten Psychopathen leben oder psychopathische Menschen leben ein ziemlich langweiliges Leben. Ja, so. Und auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Aber in der Kombination mit der narzisstischen und mit einer etwas normaleren Psychologie kann man bei Empathie sagen, dass die kognitive Empathie, also die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie es dem anderen geht, durchaus von narzisstischen Menschen oder von Menschen, die das narzisstisch für sich nutzen, gebraucht werden. Also solange mir diese andere Person nützt, werde ich mich darum bemühen, herauszufinden, was sie braucht, ja, wie es ihr geht, was sie für Bedürfnisse hat. Dann werde ich mich für sie interessieren. Ja. Und Interesse füreinander zu haben, ist ja gerade ein Merkmal, also kein narzisstisches Merkmal. Ja? Also empathisches Interesse am anderen zu haben, ist ja gerade das, wie soll ich sagen, ich sage immer ganz gerne die Währung der Zukunft. Ja? Also Empathie zu zeigen, ist ja genau das, worauf wir aus sind. Ja? Wer das manipulativ missbräuchlich benutzt, wird vom anderen sehr viele Informationen bekommen, die er dann benutzen kann, tatsächlich, auch gegen die Person. Und das merken wir nicht. Wenn wir normal psychologisch strukturiert sind, würden wir niemals merken, dass die Person etwas im Schilde führt. Die natürliche Empathie und die größere Empathie, die sofort passiert, ist die sogenannte emotionale Empathie. Das ist das, was wir fühlen nennen. Also ich kann fühlen, wie es dem anderen geht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, wie es dem anderen geht. Ich kann fühlen, wie es dem anderen geht. Und da geht sofort Mitleid und Mitgefühl mit rein auch, nicht? Also Mitgefühl plus Empathie ist nicht dasselbe. Würde zum Beispiel ein Hilfsangebot formulieren. Also wenn sich jemand verletzt, dann fühle ich, oh, das tut ihm vielleicht weh, und dann fühle ich, der braucht jetzt Hilfe. Es geht sehr schnell. Das ist die natürliche Form der Empathie. Das können narzisstische Menschen oder psychopathische Menschen eher gar nicht oder wenig, sagt man so. Das ist so die Idee. Es gibt Forschung zur sogenannten narzisstischen Empathie. Das ist eine Empathie, die Kontrastempathie meint. Ich spüre die Nähe sogar, ja, die kann so ein bisschen mehr wahrnehmen, aber ich habe sehr großes Misstrauen plötzlich, ja. Und wir sehen das beim vulnerablen Narzissmus, die dieses starke Misstrauen entwickeln, wenn sie Nähe wahrnehmen. Kontrastempathie. Also distanziere ich mich wieder aus verschiedenen Gründen, Sicherheit oder Unfähigkeit, das auszuhalten, ist mir zu nah und kehre das in Spott und Herabwürdigung um. Also sie verspotten jemanden, wenn sie Empathie wahrnehmen. Und das sind so die Kategorien. Man darf Empathie nicht vergessen und verwechseln mit Sympathie. Sympathie, Entschuldigung. Man darf Sympathie nicht mit Empathie verwechseln. Sympathie bedeutet, dass man sich gleich macht, also mit den Anteilen, die der andere so präsentiert und die auch gut findet. Ich bin mit meinen Patienten zum Beispiel sehr, sehr, hoffe es zumindest, empathisch. Also ich kann sehr gut nachvollziehen und ich kann teilweise auch spüren, gerade wenn Leid da vorhanden ist, wie es denen geht. Aber ich muss sie ja nicht sympathisch finden. Ja, das ist ein großer Unterschied. im Umgang mit Menschen. Und da kommt es zu üblen Verwechslungen, auch auf therapeutischer Ebene, aber auch so zwischenmenschlich, dass man so sich irgendwie verpflichtet fühlt, weil ich empathisch bin, muss ich jetzt auch loyal oder komplizenhaft mich verhalten zu der Person. Und dann wird Empathie missbraucht. Ja, dann kann ich also das missbrauchen oder selber in meine eigene Not kommen, wenn ich plötzlich merke, ich finde den ja sympathisch, aber der ist zu mir missbräuchlich. Und dann kommen wir in die Traumabindung rein. Ja, dann kommen wir in so ein Thema rein, was uns nicht mehr loslässt oder wo wir uns nicht mehr verabschieden können, weil wir diese intermittierenden Verstärker immer wieder haben. Wir haben die empathischen Zuwendung, die Belohnung, die Anerkennung und wir haben plötzlich dann die intermittierende Verstärkung der Ablehnung, des Silent Treatments, des Gaslightings und so weiter, der Verdrehung der Tatsachen und der Verwendung gegen uns, der Diffamierung und Herabwürdigung. Und wenn das so im Wechsel kommt, und das machen auch manchmal auch Führungspersonen und schlechte Chefs, dann sind wir wirklich ausgeliefert und abhängig.
Aber das ist brutal, diese Selbstwahrnehmung eines Menschen zu erschüttern. Ja, du hast ja Gaslighting jetzt erwähnt. Und das beherrschen sie mit so einer Exzellenz und durch so ein Selbstverständnis, dass ich meine, bei Trump, ich meine, du hast, glaube ich, hochgezählt, in den ersten 3 Jahren hat er 12.000 Mal gelogen, nachweislich. Ja, und
nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, 32.000 Mal. Ich glaube, das hat sich geändert. Mittlerweile,
ich glaube, nicht weniger geworden. Ne?
Genau. Und Lügen, Desinformation, also eine Kombination aus Wahrheit und Lüge, gezielte Desinformation, Verdrehung, Täter-Opfer-Umkehr, alles Strategien des sogenannten Gaslightings-Phänomens. Das heißt, ich obwohl eine Tatsache beobachtbar ist, wird sie umgedeutet und gegen einen verwendet. Und das verwirrt bis hin zur Zerstörung der Selbstorganisation in der Zielperson. Also die Zielperson denkt dann irgendwann, ihre eigene Wahrnehmung stimmt nicht. Ich muss wohl verrückt geworden sein und dann ist man maximal geschwächt.
Ja. Pablo, wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen, was die Narzissten in der Außenwelt anrichten. In deinem aktuellen Buch sprichst du über die Selbstsabotage. Da ist natürlich, darf ja innere Kritiker nicht fehlen. Ich habe auch gelernt, dass du keinen hast. Ja, das ist ja eine faszinierende Eigenschaft. Wie hast du es geschafft und wie kommt man mit einem inneren Kritiker überhaupt zurecht?
Ja, das ist natürlich ein bisschen humorvoll aufgelöst, weil im Laufe der Geschichte meldet er sich ja dann doch. Kleiner Spoiler. Aber ich glaube, dass der innere Kritiker auch irgendwie ein Konstrukt ist, der Medienpsychologie, keine Ahnung, der Journalismus oder der Populärpsychologie. Weil wir haben ja in uns das freudianische Instanzenmodell, das Über-Ich, also unser inneres moralische Instanz in Schichten von zugebrachten Regeln und Normen, aber auch innerlich selbst geschaffenen Regeln und Normen, die sich dann melden, nicht, wenn wir etwas tun, was sich nicht gehört in diesem Zusammenhang. Das ist ja variabel, eine große Spannbreite, was wir uns selber verbieten und erlauben und wofür wir uns schämen, was uns peinlich ist. Der innere Kritiker gibt ja verschiedene, ich habe die mal so aufgeschrieben, was ich, der innere Richter und der und so weiter, oder der Beschwichtiger,
Vermeider,
die alle zum Vermeider, Kontrolleur, genau. Also letztlich alles Funktionen des Über-Ichs, das handelnde Ich in eine Richtung zu bringen, zu kritisieren, zu korrigieren und so oder zu beschämen, eine Leistung nicht erbracht zu haben. Und in der populären Nomenklatur ist es ja hochnegativ. Also der innere Kritiker ist dafür da, uns abzuwerten, uns narzisstisch zu entwürdigen, zu kränken. Und wir können ihn ja nicht abschaffen, wenn wir den haben. Und die Idee ist, ihn zu benutzen. Also wir nutzen ihn, also die Selbstsabotage ist ja das daran, dass wir dem inneren Kritiker versuchen zu widerstehen, ihn zu bekämpfen, ihn nicht zuzulassen, ihn zu verteufeln. Und das ist dann, wir kämpfen dann so eine Art Pseudokampf, so eine Pseudolösung mit uns selbst. Anstatt ihn zuzulassen und zu sagen, ja, okay, danke für die Information, du bist ja ein treuer Begleiter, ich höre dich dauernd oder ich spüre dich dauernd und ich merke, dass du mich da ermahnst, die ein oder andere Aufgabe nicht gut gemacht zu haben aus deiner Sicht, ja, Und ihn dann aber auch dabei, ist auch dabei zu belassen. Den inneren Kritiker eigentlich nur wie so ein Barometer, wie so ein Vorschlag, ne, wahrzunehmen, anstatt ihn für wahr und für 100% richtig anzuerkennen. Weil dann, wenn wir ihn wirklich ernst nehmen, dann wird's schlimm. Also dann kommen wir in echte Nöte. Wenn wir ihn aber so als Barometer nehmen und sagen, ah, okay, da hättest du besser machen können. Ja, stimmt, hätte ich besser machen können. Gut ist. Dann ist es verträglich. Und warum habe ich keinen? Weil ich sozusagen, ich kritisiere ständig andere Leute, nur nicht mich. Ja, so. Das ist dann
die äußere Welt
hingenommen. Ne? Ich habe ihn einfach nach außen veräußert, externalisiert. Der ist bei mir innen gar nicht mehr vorhanden, weil ich bin ja so mit mir völlig in Ordnung. Und das ist auch eine Haltung, kann man auch machen. Leiden natürlich die anderen mehr daran. Aber das ist dann die eigene Heldenreise, die man dann machen muss.
Und Pablo, die Themen vom inneren Kritiker, wenn er die Oberhand übernimmt, dann landet man in eine Depression, oder? Das ist der vorgezeichnete
Weg. Genau, weil er erzeugt ja, ja, denn der innere Kritiker, wenn wir ihn jetzt eins zu eins in unser Leben übersetzen, erzeugt ja eigentlich Negativismus und negative Stimmung, negative Kognition, die auch irrational sind. Wieso muss ich hier immer der Beste sein? Nicht? Das sind ja irrationale Dinge, die teilweise aus versucht werden, durch den inneren Kritiker erreicht zu werden. Und das macht depressiv. Warum macht es depressiv? Weil wir keine Erfolge für uns spüren. Wir sind ja immer zu schlecht, zu falsch, zu wenig, erreichen die Dinge nicht. Depression ist ja nur das Ergebnis von einer chronischen Frustration, einem inneren Burnout, wenn man so will, abgesehen von den Depressionen, die wir so kriegen können, aus der psychiatrischen, biologischen Sicht heraus, können wir auch einfach so eine Depression bekommen. Das ist ja eine eigenständige Erkrankung. Aber wenn wir ständig genervt werden von uns selbst, dann frustriert uns das so sehr und das macht hoffnungslos und sinnlos. Und Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit sind und Negativität, also Konsum oder Verarbeitung von negativen Informationen, macht depressiv, ja.
Und die radikale Selbstakzeptanz ist eine der möglichen, ja, Ansätze, wie man damit umgehen kann?
Ja, ich akzeptiere, das Konzept der radikalen Akzeptanz und Selbstakzeptanz ja meint. Ich beobachte, nehme wahr, ohne zu urteilen. Also ich bin eben dann nicht ein Kritiker in dem Moment, auch kein innerer, sondern ich akzeptiere, ohne zu urteilen, das, was ist. Diese Haltung ist ja sehr populär und hat sich ja überall durchgesetzt. Also das heißt, ich lasse mich nicht kidnappen von Dingen, die außerhalb oder innerhalb meiner selbst passieren, die mich emotional mitreißen, sondern ich schaffe einen Raum, ich komme wieder zu Viktor Frankl, einen Handlungsraum, der riesengroß ist. Ja, wir haben in uns einen riesengroßen Handlungsspielraum, wo wir uns vor eigener Doppelmoral, vor eigenem Opportunismus, vor eigener Selbstherabwürdigung, was auch immer, schützen können, wo wir entscheiden können und sagen können, ich lasse die Dinge so, wie sie sind, weil ich sie nicht ändern kann, ich akzeptiere das, oder ich entscheide mich aktiv für ein bestimmtes Thema, weil es mir wichtig ist, auch wenn der innere Kritiker da vielleicht jetzt dagegen steht, ja, und das eben nicht will. Versuche das zu gestalten. Ich habe so eine kleine Meditation, die dann hilft, dass man sagt, ich stelle mir vor, ich lasse die Gedanken vorbeifahren. Ich entscheide selbst, ob ich in diesen Gedanken einsteige. Ja? Fahre ich mit dem Zug mit oder bleibe ich an dem Bahnhof stehen und lasse den Zug vorbeifahren? Ich kann jedes Mal entscheiden, nehme ich diesen Gedanken so wichtig und so ernst, dass ich darin einsteige und mich von dem mitreißen lasse, oder lasse ich den Gedanken vorbeifahren? Also mein Gehirn ist eine Vorschlagsmaschine. Also es ist vieles, vieles. Problemlösungsmaschine, Vorschlagsmaschine, Fühlmaschine. Aber ich kann zurücksitzen, ne, und warten, nehme ich das mit oder nicht? Bleibe ich dabei oder nicht? Und das ist ganz schön, weil dann kann man so gestalten und der Raum ist nicht unendlich groß. Also wir sind abhängig natürlich von der Wille, der freie Wille, der eigene Wille ist begrenzt, aber man kann gestalten. Man kann sich jedes Mal eine Attitude, eine Haltung zu einem bestimmten Thema aktiv aussuchen.
Ich bin bei diesen psychologischen Herausforderungen immer fasziniert, dass kognitiv man alles versteht und auch die Rezepte kennt, so wie du gerade eben vorgeschlagen hast, etwa die Gedanken wie Wolken an dir vorbeifließen lassen und dir überlegen, auf welche du einsteigst. Aber das in der Realität umzusetzen, ich glaube, da entweder muss man das trainieren, ich weiß nicht, gibt es Möglichkeiten, ja, wie man selbst Wert und bewusst nicht Selbstvertrauen, weil ich glaube, in der Verhaltenstherapie kann man Selbstvertrauen relativ einfach trainieren, aber Selbstwert zu steigern, das ist nicht durch Anerkennung der anderen, sondern aus innen oder aus sich heraus, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung.
Ja, ja. Ich glaube, man muss als Grundvoraussetzung eine Bereitschaft haben, zu akzeptieren, dass es diese Dimension in einem gibt. Also wenn man unmittelbar Beispiel eine Furcht hat, also Angst erlebt, dann ist es, warum erlebt man das als Furcht und Angst? Weil es einem wichtig ist und weil es einem nah ist. Es ist mir so wichtig und es wird mir plötzlich sehr nah. Dann erleben wir eine Furcht, dann ist es bedrohlich. Wenn wir es aber hinbekommen, dass es einem nicht so wichtig ist und dass es einem nicht so nah ist, also dass wir es etwas distanzieren können von uns, dann haben wir die Chance, und das ist, was wir aus der Traumatherapie wissen, dann haben wir eine Chance, damit in Beziehung zu treten. Also dann sind wir es nicht selbst irgendwie, sondern wir bauen eine Beziehung auf zu unserem Furchtthema oder eine Distanz. Und in diesem Spielraum können wir auch sagen, und das ist auch ein Spielraum, wir können spielerisch lockerer, leichter damit umgehen, distanzierter, können wir sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Und Menschen, die psychologische Methoden, Psychotherapie, kognitive Verfahren, was auch immer, grundsätzlich ablehnen für sich selbst, weil sie sagen, das ist Blödsinn oder Quatsch. Und das tun leider viele Menschen, die narzisstisch von sich so überzeugt sind, dass sie selbst genügend ausreichend und genügend gut sind und sehr gut sind und jeden Psychotherapeuten in die Tasche packen können und so weiter. Also diese Arroganz dann auch noch irgendwie haben, die sind natürlich unerreichbar. Aber wenn wir uns selbst reflektieren und sagen, ja, okay, vielleicht stimmt das sogar, dass wir irrationalen Kognitionen aufsitzen, dass wir uns distanzieren können von unseren Pseudolösungen, die wir dauernd mit denen wir uns dauernd beschäftigen. Da gibt es ganz viel Forschung zu und auch berühmte Autoren, Paul Watzlawick zum Beispiel, der beweisen konnte, dass wir uns ständig mit Pseudolösungen beschäftigen, ja, anstatt an die echten Probleme ranzugehen, weil es viel bequemer ist. Es ist ja viel einfacher.
Nicht so weh.
Nicht? Tut nicht so weh, genau. Es ist nicht mit einer Anstrengung verknüpft, es ist keine Zumutung, ja, sondern ich löse einfach ein Pseudoproblem und mein eigenes davon denke ich ab. Das kenne ich gar nicht.
Pablo, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen. Die würde ich auch dir gerne stellen. Das heißt, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben massiv geprägt oder beeinflusst hat?
Ja. Tatsächlich das Buch von Michael Ende, Die unendliche Geschichte.
Ja, das kam schon zweimal. Das ist, du bist der Dritte, der das erwähnt.
Ja.
Faszinierend.
Ja. Das Problem bei Michael Ende ist, und das ist so eine gewisse Nähe zu so esoterischen Kreisen hat, und das meine ich gar nicht damit. Ich finde, Michael Ende hat, glaube ich, die Idee sehr gut aufgegriffen, dass wir Menschen unsere Realität selbst erschaffen können, indem wir einer Göttin einen Namen geben, also einer Prinzessin einen Namen, der Königin, der nicht der Göttin, der Königin, der kindlichen Kaiserin, so einen Namen geben, damit sie neu sein kann. Wir müssen Dingen Namen geben, damit wir sie kognitiv begreifen und sehen können. Das finde ich das Faszinierende daran. Bastian Balthasar Buchs, ne? Das sind Begriffe, wir müssen uns einen Begriff machen von unserer Realität. Kommunikation wird durch, da sind wir hier bei Watzlawick, durch den radikalen Konstruktivismus gemacht. Nur so erkennen wir das überhaupt. Wovon reden wir hier eigentlich? Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich dann auch so als junger Mensch gemerkt habe, ich kann ich habe vielleicht einen begrenzten freien Willen oder ich habe begrenzte Handlungsmöglichkeiten, aber ich kann in meinem Bereich doch gestaltend eingreifen. Das ist eigentlich ein schöner
Gedanke. Ist das nicht ein Narrativ, dass man sich selbst erschafft, was einen durchs Leben leitet?
Mhm. Ja, das ist ein, wenn man so will, ein positiver narzisstischer Gedanke oder Narrativ, sich selbst zu kreieren, selbst der Herrscher zu sein in seinem eigenen Haus. Es darf nur nicht, ne, wie alles im Leben, nicht zu viel werden.
Nee. Ja. Mit all deiner Erfahrung und deinem Erfolg und Weisheit, was würdest du für einen Ratschlag deinem 20-jährigen Pablo geben? Wenn du jetzt die Chance hättest, rüber zu fliegen in der Zeit.
Wie alt? 20. 20. Oh.
Ja, so.
Da war ich schon weit.
Dann nehmen wir 18.
Ich war, ja, 18. Nee, ich glaube mit 16 oder so, hatte ich so das Gefühl, schon irgendwie zu wissen, wo der Hase langläuft mit 16 oder so. Es klingt vielleicht arrogant, aber ich war da so schon
gechillt. Du bist ja auch ein netter Narzisst, von der Seite kann ich das gut nachvollziehen. Ja.
Kannst du es nachvollziehen, genau. Die Weisheit, danke dir, dass du Weisheit sagst, das baut mich narzisstisch auf, aber die Weisheit, die ich habe, ist wenig zu wissen eigentlich. Also ich habe das Gefühl, gar nicht so viel zu wissen. Sondern eher, ich bin eher jemand, der sich von der Sehnsucht leiten lässt, noch mehr wissen zu wollen oder mich auch naiv und doof so zu machen und aus dieser Einfachheit heraus zu kapieren. Das ist jetzt nicht tiefstapelnd und auch nicht wieder narzisstisch, sondern wirklich, ich will Sachen verstehen, weil ich sie nicht verstehe und glaube eher, sie nicht zu verstehen, als sie zu verstehen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil von Adam Grant gibt es ja dieses Konzept der selbstbewussten Demut, dass man weiß, dass man sehr wenig weiß, aber man weiß, dass man einiges lernen kann, ja, so wie Wissenschaftler. Ja.
Genau, ja. Ich glaube, beim jüngeren Ich würde ich sagen, du darfst ruhig ein bisschen mehr wollen. Also dieses, ich bin ein höflicher Mensch, ein schambesetzter Mensch. Also das mit dem Narzissmus habe ich ja nur gemacht aus marketingtechnischen Gründen. Also, das heißt, ich habe das benutzt, um damit wir uns klar werden, damit wir einen Begriff bekommen und meine eigene narzisstische Seite damit in den Mittelpunkt gesetzt, aber eigentlich um uns selbst zum Nachdenken zu bringen. Ich glaube, ich hätte noch aggressiver, noch arroganter, noch mutiger sein können, glaube ich. Es hätte vielleicht gut getan, aber nicht zu sehr, dass es zerstörerisch wird. Auf der anderen Seite, man kann vom Leben vielleicht ein bisschen mehr wollen, als ich bisher zum Ausdruck gebracht habe.
Dann, das ist eine super Überleitung zu der dritten abschließenden Frage, die ein bisschen anspruchsvoller ist. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ja, die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist Evolution. Ich glaube, es geht um eine Optimierung. Die Natur optimiert sich selbst. Ich bin ja Naturwissenschaftler. Ich habe ja mit pipettiert in Laboren und habe Mäuse geopfert der Wissenschaft. Ich habe Menschen untersucht, als sie schon tot waren. Also da stellt man sich schon die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und der Sinn des Lebens kann nicht das Sterben sein und der Sinn des Lebens kann auch nicht Zerstörung sein. Der Sinn des Lebens ist, glaube ich, Weiterentwicklung, Evolution. Das heißt, wir durchleben verschiedene Phasen, wo Erkenntnisse, wo sich Systeme optimieren, Erkenntnisse erreicht werden, Dinge, die nicht funktioniert haben oder die nicht bestehen, kaputt gehen, abgelöst werden von anderen, ob die jetzt besser oder schlechter sind, das zeigt sich dann über die Zeit. Und ich glaube, das ist der Sinn des Lebens. Das Leben ist für sich schon sinnstiftend in dem Sinne, weil es sich versucht zu verbessern und eine bessere Welt zu schaffen und einen besseren Kosmos zu schaffen.
Sehr, sehr schön. Lieber Pablo, ich möchte mich bei dir für dieses tiefgründige und vor allem vielfältige Gespräch bedanken. Und ich wünsche uns allen, dass wir mit der Selbstsabotage aufhören. Und wie man das macht, kann man in deinem neuesten Buch nachlesen. Ich danke dir herzlich.
Ich danke dir auch sehr. Vielen Dank für ein sehr angenehmes Gespräch.
Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.